Wir sind immer in dieser Serie «Potenzial entfaltet am Arbeitsplatz». Ich finde es so eine mega spannende Serie. Wir haben vor zwei Wochen angefangen mit der theologischen Vision. Also wir haben den Titel genannt «Ein Gott, der arbeitet». Magst du dich vielleicht erinnern, wenn du da warst oder wenn du den Livestream geschaut hast? Wir sind so rein. Was sagen die ersten drei Kapitel vom ersten Buch von der Bibel von Mose über Arbeit? Und wir haben gemerkt, da kommt mega oft die Arbeit vor. Das ist ein mega zentrales Thema. Und wir haben auch gemerkt, Arbeit ist auch etwas, was Gott macht, ist auch etwas, was im Himmel auf uns wartet, weil eine sinnvolle Arbeit, das ist eines von diesen Gefügen, die wir brauchen, die am meisten zu tun mit unserer Lebensqualität. Und der letzte Sonntag hat der Reto darüber predigt, über die Vision von dem Potenzial entfaltet am Arbeitsplatz. Warum arbeiten wir? Was ist so die Vision dahinter? Und heute kommt das Thema, wo du dein Leben lang darauf gewartet hast, von mir, und nachher weisst du es dann: Wie arbeite ich erfolgreich? Also hör eine halbe Stunde zu, mach dir Notizen und dann geh raus und dann hast du jeden Schlüssel, den du brauchst, um mega erfolgreich zu sein. Und du wirst eine Karriere machen, wie du dir nicht vorstellen konntest. Genau, so machen sie amerikanische Fernsehprediger, gell? So habe ich jetzt auch mal eins zu eins kopiert, die Einleitung, und dachte, vielleicht kommt das bei uns auch an. Ich muss mich erinnern, ich bin vor einigen Jahren, etwa 5-6 Jahren, habe ich mich weiterbilden lassen, einen kleinen Nebenjob zum Höllgrottenführer. Die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die mögen sich noch erinnern an die ewigen Höllgrotten-Stories. Und Höllgrotten, das ist so eine Tropfsteinhöhle bei Bar, eigentlich Neuheim, aber man sagt immer Bar, aber das ist nicht so wichtig, im Kanton Zug, oder? Und das erste Mal ist immer speziell, gell? Das weisst, das erste Mal ist immer speziell. In ganz verschiedenen Hinsichten. Aber auch das erste Mal Höllgrottenführung. Ich habe mich gut vorbereitet, bin ready gewesen. Aber was ist passiert? Höllgrotte hast du auch buchen, die Führung von Zugtourismus, so verbunden mit einem Adventure-Trip. Dann ist man, das haben wir immer gehabt, da hast du so eine Gruppe gehabt, die sind vom Zugenberg mit der Trotti oben runtergefahren zu der Höllgrotte und gerade nachher an die Höllgrottenführung gekommen. Genau, so eine Gruppe hatte ich gehabt, Teenager. Zwei Gruppen, Männer und Frauen. Ich hatte die Frauen gehabt, der andere Höllgrottenführer hat Männer genommen. Und es hat geschifft wie wahnsinnig. Und die haben das durchgezogen, sind mit diesen Trottis irgendwann im Herbst, ich weiß auch nicht mehr, sind die den Zugenberg runtergefahren im grössten Schiff. Und was ich nachher hatte, ist eine Gruppe von jungen Teenager-Frauen, die so vor mir gestanden ist, eine Viertelstunde lang und geschlottert hat. Das ist alles das Einzige, was die wollen, die 75 Minuten Führung, ist heim warm duschen. Ich habe gemerkt, das Interesse an der Höllgrotte, das vielleicht auch sonst schon nicht allzu gross war, könnte ich mir vorstellen, hat dann wirklich gegen Null tendiert und ihr einziger Gedanke war, ab an die Wärme. Und das war so meine erste Führung. Also, du gibst dir mega Mühe, du machst dich mega parat und am Schluss schaust du zurück und es geht so etwas von traurig in die Hose, oder? Und ich weiss nicht, wie es aussieht mit deiner Karriere. Vielleicht bist du ein bisschen mittelalterlich wie ich oder schon ein bisschen älter oder noch jünger. Du schaust zurück und sagst, wow, mega schön, was da schon alles gegangen ist. Und vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen wie ich nach dieser ersten Höllgrottenführung. Und denkst, es ist ja alles in die Hose, was ich vorbereitet habe bis jetzt. Also wie schaffe ich erfolgreich? Was wir auch immer haben in dieser Serie, sind ganz spannende Interviewpartner. Wir werden später den Walter Huber hier sehen auf der Bühne. Er wird uns auch ganz spannende Einblicke geben. Und auch den nächsten Sonntag haben wir «Wie präge ich das Arbeitsklima?». Werden wir eine Frau haben, Claudia, die das Hotel Nidwalderhof leitet. Im Kanton Nidwalden, logischerweise. Sie wird uns ein Intro geben. Und am 9. Mai, freue ich mich mega drauf, werden wir die erste Vollpredigt hören von Judith. Zum Thema, genau. Also, es ist ein Applaus wert, schon vorne rein, gell? Wir machen mega, mega cool. Sie hat uns so überzeugt, an Ostern, dass wir gedacht, sie wollen wir buchen. Und sie wird zu einem ganz wichtigen Thema reden. Wie kann ich Gott dienen als Hausfrau oder Hausmann? Weil bei weitem nicht alle von uns sind an einem klassischen Arbeitsplatz, sondern einige von euch, die haben sich den strengsten von allen Arbeitsplätzen ausgesucht, nämlich den daheim, oder? Genau, und dann kommen wir uns wieder vor, 16. Mai kommt dann der Kain, wird predigen zum Thema, wie kann ich das Evangelium weitergeben am Arbeitsplatz. Am 23. Mai machen wir Pfingsten und am 30. Mai wird dann der Alan da sein zum Thema, wie können wir mit Konflikt umgehen am Arbeitsplatz. Also, du siehst, ganz spannende, du wirst später Reto Heinrich dann noch ein Intro geben. Also auf dich warten ganz spannende Themen mit ganz spannenden Intro-Gästen. Aber gehen wir nochmal zurück, wie arbeite ich erfolgreich am Arbeitsplatz? Ich habe mich entschieden, auf den Daniel anzuschauen. Der Daniel, das ist ein Mann aus dem Alten Testament und vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger im Glauben bist, hast du schon viele Predigten über ihn gehört. Er ist einer der bekannteren Personen im Alten Testament, würde ich sagen. So, das Umfeld ganz kurz erklärt, wir haben das Volk Israel. Die haben einen König, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, mal den König David, dann sein Sohn Salomo. Und dann gibt es zwei Reiche. Also das Volk Israel teilt sich auf in zwei Reiche, ins sogenannte Nordreich, 10 Stämme, und ins sogenannte Südreich, 2 Stämme. Das Nordreich hat einen schlechten König nach dem anderen und am Schluss kommen die Assyrer und erobern das Volk und das ganze Nordreich kommt in ein Asyl, in ein Exil. Und sie haben keinen Staat mehr, sie sind irgendwo im Exil. Genau das gleiche Schicksal kommt das Südreich über, aber weil sie doch immer wieder gute Könige haben, wie Hiskia, wie Josia, geht es dort ein bisschen länger. Etwa 200 Jahre später kommen dann auch sie ins Exil, werden vom König Nebukadnezar erobert und auch der ganze Staat Israel verschwindet. Es gibt dann nachher später nochmal ein Zurückkommen für einen Teil. Das Südreich darf nochmal ein paar Jahre blühen, bevor es dann auch von der Landkarte verschwindet und dann erst 1949 ja, der Staat Israel wieder entstanden ist. Genau, und der Daniel ist ein junger Mann, der eben das Südreich erobert wird von der babylonischen Weltmacht vom König Nebukadnezar. Und der Daniel wird wie ein Großteil vom Volk in Gefangenschaft geführt nach Babylon. Aber der König Nebukadnezar, das war ein schlauer Fuchs, der hat eben auch gewusst, wie man erfolgreich arbeitet, sehr erfolgreich. Er hat gesagt, immer wenn ich ein Volk einnehme, suche ich mir die einflussreichsten, besten, begabtesten jungen Leute aus. Sie müssen aus einer vornehmen Familie sein, sie müssen eine schnelle Auffassungsgabe haben, sie müssen gut gebildet sein. Und die nehme ich so in ein Nachwuchsförderungscamp. Und aus denen heraus werden nachher Berater und Statthalter von meinem Reich, also hat die Jungen gefördert und hat Daniel ausgewählt. Für Daniel war es eine riesige Chance, aus der Armut zu entflüchten. Weil auf die anderen hat irgendein Leben gewartet, irgendwo in einer Siedlung, in Armut oder in einem einfachen Leben. Und Daniel hatte die Chance, gehabt, durchzustarten in dem Nachwuchsförderungsprogramm und zu einem einflussreichen Posten zu kommen. Und dennoch hatte Daniel bald eine grosse Herausforderung gehabt. Es geht nämlich um Essen und Trinken. Ich habe hier einen Single Malt mitgenommen, Whisky. Genau, das habe ich bekommen diese Woche. Ich habe im ICF College unterrichtet. 16 Videos aufgenommen, einem Tag ein bisschen zu bluffen. So etwas Intensives habe ich noch selten gemacht. Zu den Büchern Hohelied, Prediger, Sprüche und Hiob. Genau, das wird jetzt das College, das wir haben, wird jetzt online, oder? Dann werde ich weltberühmt. Genau. Und da habe ich da als Lohn, oder? Da habe ich da einen feinen Whisky bekommen und so Gott lieber. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind die Praline wahrscheinlich oder so. Genau. Und mit Essen hat die grosse Challenge angefangen von Daniel und von seinen Freunden. Weil, als er in das Nachwuchsförderungsprogramm kam, haben sie natürlich mega gute Speisen bekommen. Aber er hatte zwei Probleme. Erstens sind die Speisen zum Teil Götter geopfert worden. Und zweitens hat es zum Teil Fleisch gegeben, zum Beispiel Schweinefleisch oder andere Sachen, die nicht kompatibel waren mit dem Gesetz Gottes, die er nicht essen durfte. Und der Daniel, und das werden wir sehen, das Grundgeheimnis von Daniel, seinem Erfolg, sind Prinzipien. Der Mann hat Prinzipien gehabt und der hat gesagt, diese Prinzipien, die werde ich nicht brechen, kostet was es will. Wir haben vor zwei Wochen den Peter Hügli da gehabt, der ein Interview gegeben hat und er hat uns erzählt von seinen Prinzipien, wo er schon sehr erfolgreich war, wo er viele Leute geleitet hat. Aber der Daniel hat seine Prinzipien schon gehabt. Der Peter wahrscheinlich auch, sagen Sie, dass er sie nicht gehabt hat. Aber der Daniel hat seine Prinzipien schon gehabt, wo sich noch kein Mensch, wo er noch kein Mensch geleitet hat, wo er noch keinen Einfluss gehabt hat, schon ganz am Anfang. Er hat gesagt, das sind meine Prinzipien. Von denen gehe ich nicht links, von denen gehe ich nicht rechts. Sie ziehe ich durch. Bis am Ende von meinem Leben, da gibt es keine Diskussion. Und etwas Unreines zu essen, ist für ihn nicht in Frage gekommen. Das ist gegen seine Prinzipien, das ist das Gesetz Gottes, das wird nicht gebrochen. Er hätte ja können sagen, ja, Gott hat mich in die Situation hineingeschwört, er hat sicher Verständnis für das. Nein, der Daniel hat seine Prinzipien gehabt. Und er ist gefragt und hat gesagt, wäre es okay, wenn ich nur würde von Frucht und Gemüse essen. Und da steht dann im Daniel 1, Vers 8, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Und er geht dann fragen, ob es okay ist, wenn er nur Gemüse und Früchte isst und Wasser trinkt. Und das ist ja noch spannend, oder? Es gibt ja immer vor Ostern die 40 Tage Fasten und viele von uns fasten dann auch. Und einige machen so das Daniel-Fasten, 40 Tage Gemüse, Früchte und Wasser. Und ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben, das Daniel-Fasten. Und am Schluss sagen sie, es war so hart, 40 Tage nur Gemüse, Früchte und Wasser. Der hat das 3 Jahre gemacht. Das darfst du nicht vergessen, wenn nachher sein grosser Aufstieg kommt und sein grosser Erfolg. Der hat 3 Jahre Gemüse, Früchte und Wasser, der hat das durchgezogen, der hat seine Prinzipien gehabt. Und er geht fragen, es wird ihm dann gestattet, sie sagen, wir machen mal einen 10-Tages-Test und nach 10 Tagen ist er und seine Freunde kräftiger als alle anderen. Und du merkst, Lektion 1, wir möchten heute 7 Lektionen lernen von Daniel. Der Daniel bleibt seinen Prinzipien treu. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis vom geistlichen Erfolg. Oder in der Bibel nennt man das Frucht, geistliche Frucht. Du hast ein Prinzip und du bleibst diesen Prinzipien treu, trotz allen Umständen, die du vielleicht hast in deinem Leben. Dann geht es weiter. Der Daniel steht in dem Programm. Und der König, der Nebukadnezar, die einflussreiche Person, der grosse Mann vom babylonischen Weltrichter, hat einen Traum. Und er wacht auf und ist schweissgebadet. Und dann ruft er all seine Wahrsager und so zu sich und sagt: Hey, ich bitte euch, den Traum zu deuten, aber ich weiss den Traum nicht. Ihr müsst mir auch noch sagen, was ich geträumt habe. Und dann sagen die Leute: Können wir nicht? Da sind wir überfordert. Deuten wäre kein Problem. Deuten ist wirklich kein Problem. Du kannst immer irgendetwas erfinden, oder? Aber der Nebukadnezar hat natürlich etwas. Er hat dann eine Aufgabe gestellt, also wahrscheinlich schon, weil er es einfach nicht gewusst hat. Er hat gesagt: Wenn ihr schon da seid, ihr seid Weise, ihr seid Magier, hey, das muss doch möglich sein, oder? Und er hat gesagt: Ich bringe euch alle um, wenn mir niemand sagen kann, was ich geträumt habe. Und jetzt kommt der Daniel. Und es heisst, der Daniel ist in der Nacht, hat eine Vision gehabt. Daniel 2, Vers 19. In der Nacht hatte Daniel eine Vision. Und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels. Also was hat Daniel gemacht? Wie hat seine Karriere in dem Sinn gestartet? Wie ist er berühmt worden? Nicht durch irgendeinen Weltklasse-Insta-Post oder so. Sondern was er eigentlich gemacht hat, er hat geschlafen. Er war einfach am Schlafen, oder? Und im Schlaf redet Gott zu ihm. Und offenbart ihm so den ganzen Traum und die ganze Vision, die so der Nebukadnezar hatte. Und das ist meine Lektion 2. Der Daniel wird von Gott mit Gaben gesegnet. Und der Reto ist auch schon kurz auf das eingegangen. Du und ich, wir haben Gaben und für die können wir nicht mal etwas dafür. Diese Gaben hat Gott uns gegeben. Der Daniel nur musste nur schlafen. Er hat gesagt: Ich bin parat, ich schlafe. Und dann ist es gekommen. Also wenn wir über Erfolg reden am Arbeitsplatz, dann ist einfach vieles auch von Gott geschenkt. Und es gibt sicher Leute, die haben vielleicht ein grösseres Grundpotenzial, die mögen weltlich, aus weltlicher Sicht mehr erreichen als andere. Also es ist einfach auch vieles ist uns einfach von Gott geschenkt. Die Frage ist nur, nehmen wir das Geschenk an und setzen es auch um. Wenn ich auch jetzt auf meine Laufbahn zurückschauen. Es gibt Sachen, die sind mir geschenkt. Es gibt Sachen, die muss ich mir so mühsam erarbeiten. Ich komme dann später noch auf etwas, was ich mir mühsam erarbeiten muss. Aber als ich an dem College war und eben die 16 Videos durchgeteacht habe, das war für mich wirklich Straub. Weil ich habe wenig geschlafen, ich habe noch bis an Mitternacht vorbereitet, um 5 Uhr aufstehen, dann auf den Zug. Und das ist etwas, das leidet mir. So ein bisschen, auch manchmal etwas aus dem Ärmel zu schütteln und so tun, wenn ich es schon seit Jahren vorbereitet habe. Es gibt Gaben, die du hast und die darfst du nehmen. Und es gibt Gaben, die du vielleicht nicht hast und die kannst du dir antrainieren oder kannst jemanden nehmen, der dich ergänzt. Aber ich will bewusst nicht nur den Fokus in dieser Predigt, was musst du bringen, sondern auch, was Gott dir gibt. Und manchmal passiert vielleicht nicht mehr, als symbolisch du schläfst und Gott segnet dich mit Gaben. Die Frage ist, bist du bereit, die einzusetzen? Und der Daniel war bereit, die von ganzem Herzen einzusetzen. Und dann heisst es im Kapitel 2, Vers 24, Daniel bat ihn, also das ist der königliche Beamte, lass die königlichen Berater nicht umbringen, weil der hat schon die Aufgabe gefasst, die umzubringen. Führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Also Lektion 1 ist, Daniel bleibt seinen Prinzipien treu. Lektion 2, Daniel wird von Gott mit Gaben gesegnet. Für das kann er nichts dafür, die Gaben sind da. Er hat sie natürlich nachher auch an denen gefühlt, an denen geschafft. Und Lektion 3, der Daniel macht eben auch mutige Schritte. Ich kenne so viele begabte Menschen. Aber wenn du den mutigen Schritt nicht machst, dann bleibt es oft bei dieser Begabung. Und sie wird nicht umgesetzt. Wenn du den Schritt nicht machst, ins Ungewisse, die sogenannte viel zitierte Komfortzone verlassen, dann kann es sein, dass deine Gaben, die Gott dir gibt, nie freigesetzt werden. Ich bin vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß nicht genau, angefragt worden als so Field Developer für Theologie. Das weisst du vermutlich auch. So ein Teilpensum, das ich im ICF Movement zum theologischen Grundlagen erarbeiten. Und vielleicht überrascht dich das, aber ich habe wirklich meine Komfortzone verlassen. Weil ich habe ein Problem. Wenn ich vor Leuten rede, so wie in einer Kirche, ist es kein Problem. Aber wenn ich vor Pastoren rede, vor den anderen ICF-Pastoren, ich bin immer so nervös. Und jahrelang bin ich an diesen Coachings dabei und ich konnte einfach hinten hineinsitzen und schauen, was die anderen erzählen, oder? Das ist immer einfach. Aber jetzt stehe ich vor Pastoren und meine Beine die zittern immer. Ich bin immer noch nervös. Ich weiss auch nicht, warum, was mein Problem ist, dass mich in ein Hallenstadion setzen in einem Gottesdienst. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt. Aber ich kann vor euch reden, ich bin nicht nervös überhaupt, aber kaum setze ich mich vor die heimen Pastoren hin, dann bin ich so etwas von nervös. Es wird ein bisschen besser, aber wirklich gut ist es noch nicht. Und das war für mich eine mega Challenge gewesen. Aber ich habe zugesagt zu dem mutigen Schritt für mich, weil ich gemerkt habe, er ist dran. Und manchmal nervt es mich ein bisschen, wenn ich mit Leuten rede, die immer gute Ideen haben, mega begabt sind, aber sie machen nie den halben Schritt. Ich glaube, lieber mal einen Schritt zu machen und nachher merke ich in die Hose, okay, gehen wieder zurück. Also einfach immer zu warten auf den Schritt. Weil irgendwann wirst du 65 oder 70, wirst pensioniert und hast den halben Schritt nie gemacht. Und der Daniel, er hat den Traum, er hat die Vision, ja. Aber dann musst du auch wieder aufstehen und musst sagen, hey, jetzt gehe ich vor den Weltherrscher und ich erzähle ihm, was er träumt hat. Ein gewisses Risiko ist ja immer noch, oder? Und der Daniel macht den mutigen Schritt. Und ich glaube auch, in einer Firma, die du arbeitest, ich kenne deine Umstände natürlich nicht, aber auch dort, man darf mal einen mutigen Schritt machen. Man darf sich auch mal auf eine gute Art ein bisschen aufdrängen oder ins Gespräch bringen. Natürlich, es gibt auch immer ungesunde Arten, es gibt die Karrieregeile mit Ellbogen und so, das ist mega unattraktiv. Aber es gibt manchmal so auch ein bisschen den christlichen Bescheidenheitsspirit, der sagt, ja, Gott schaut dann schon und ich bleibe lieber sitzen, bis mir Gott etwas vorbereitet. Und ich glaube, das kann manchmal ungesund sein. Weil Daniel ist aufgestanden, hat einen Schritt gemacht. Die Bibel ist voll von Frauen und Männern, die mutige Schritte gemacht haben. Ich meine, lies mal das Buch Ruth, oder? Sie haben einen ganz mutigen Schritt gemacht. Die andere Bereich ist einem unter die Bettdecke gekrochen, oder? Das ist auch ein mutiger Schritt, ein bisschen auf eine andere Art. Aber die Bibel ist voll von Frauen und Männern, die mutige Schritte gemacht haben, die nicht einfach gesagt haben, ja, Gott schaut dann schon. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die wir von Daniel lernen können. Du darfst auch mal mutig sein, du darfst dich auch mal neu in ein Gespräch hineinbringen. Du darfst auch mal vielleicht deinem Chef ein Feedback geben, auf eine gute Art, da kommen wir dann später auch dazu. Der Daniel, er macht eben diese Schritte. Und jedes Mal, wenn ich vor der Pastoren bin und etwas präsentiere, und meine Beine so zittern und ich einfach das Zittern nicht wegbringe, merke ich, es war ein mutiger Schritt gewesen. Also ich habe meine Komfortzone verlassen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Dann gehen wir weiter, Daniel erzählt dann den Traum und er sagt gerade bei der Einführung, wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Und das ist die Lektion 4. Daniel gibt eher Gott. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, für das hat er wirklich nichts dafür können, er hat nur geschlafen. Er hat geschlafen und er hat einen Traum gehabt und hat im Traum gesehen, was dieser träumt hat. Oder er hat ja noch geschlafen. Für das kann er nichts dafür. Und das sagt er auch, Nebukadnezar. Er sagt, hey, da vor dir steht nicht der sieben Siech, der halt aufgrund von der perfekten Ausbildung und der perfekten Ernährung bei der perfekten Ausbildung die Lektionen gelernt hat, die all die Doppel nicht gelernt haben rundherum. Er sagt ganz ehrlich, was da kommt, das kommt nur von Gott. Das hat mit mir nichts zu tun. Er gibt Gott Ehre. Ich sage, wenn ich Gott Ehre gebe, sage ich nicht, es gibt ja auch so ein bisschen den christlichen Arschkarten-Spirit. Kennst du den christlichen Arschkarten-Spirit? Ja, der Alan kennt den, oder? Come on, ich erzähle jetzt, was der christliche Art ist. Der nervt mich dann auch wiederum. Ich rede nicht von dem. Der christliche Arschkarten-Spirit ist der, wenn du etwas Gutes machst, musst du immer sagen, es liegt nicht an mir, es ist wegen Gott. Und wenn etwas in die Hose geht, musst du immer sagen, ich bin schuld, weil ich bin der Sünder. Kennst du? Das habe ich gar nicht gern, oder? Weil das finde ich wirklich, das ist ein Arschkarten-Spirit, oder? Du kannst ja gar nie gewinnen. Wenn du es gut machst, dann hat Gott den armen Sünder Joel können brauchen, um etwas gut zu machen. Und wenn ich es schlecht mache, bin ich schuld, weil ich habe ja verbockt, oder? Das meine ich mit dem nicht. Ich glaube an Menschen, die Menschen sind. Und einmal dürfen sagen, das habe ich jetzt einfach mega gut gemacht. Und als ich heimgegangen bin von dem ICF College, habe ich klar, der Heilige Geist ist in mir, er hat in mir gewirkt, aber ich habe es wirklich auch einfach gut gemacht. Oder ich würde sagen, wir dürfen das auch ein bisschen mal aussprechen, finde ich jetzt. Aber in dem Moment war es so offensichtlich, dass der Daniel nichts dazu beigetragen hat. Er hat nur geschlafen. und Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz zentral für mich, dass die Ehre wirklich Gott gehört. Wenn du gewisse Gaben hast, wo du nichts dafür kannst und du sagst, sie gehört eher Gott. Aber mit der anderen Seite möchte ich auch nicht sagen, dass du dann immer nur musst sagen, oh, ich kann nichts und ich bin nichts. Also verstehst du ein bisschen das Spannungsfeld, oder? Aber Daniel gibt Gott Ehre. Und das denke ich mich ein wichtiger Punkt. Er kann nichts dazu beitragen. Er schläft nur. Und dann kommt der Traum und die Ehre, die gehört definitiv Gott. Und dann kommt die nächste Lektion. Der Daniel bekommt Einfluss und der Daniel nimmt auch Einfluss. Zu Daniel sagte er, also der König, nachdem er den Traum erzählt hat, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. Auf Daniels Wunsch betraute er Schadrach, Meschach und Abednego, das sind die drei Freunde von Daniel, mit der Verwaltung der Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Das finde ich eine spannende Lektion 5. Der Daniel bekommt Einfluss und er nimmt Einfluss. Was meine ich mit dem, oder? Du bist vielleicht in einem Geschäft und irgendwann steigst du auf. Du bekommst mehr Einfluss. Oder ich habe am Anfang eins auf Zug geleitet, dann eins auf Luzern, jetzt ist das eins auf Altdorf dazugekommen, eins auf Zentralschweiz. Der Einfluss nimmt ja manchmal zu in unserem Leben. Manchmal nimmt er auch ab, aber manchmal nimmt er zu. Und beim Daniel nimmt der Einfluss offensichtlich zu. Das ist mal das eine. Er hat einen Traum, er macht einen mutigen Schritt, er gibt Gott Ehre, Einfluss nimmt zu. Aber auf der anderen Seite nimmt er den Einfluss auch an. Weil er geht zum König und sagt, ich will gerne meine drei Freunde einsetzen als Verwalter der Provinz. Und der König sagt ja. Und Einfluss zu haben ist das eine, aber Einfluss anzunehmen ist das andere. Ich mache das Beispiel aus meiner Welt als Pastor, oder? Ihr habt ja euch freiwillig euch entschieden, Teil zu werden vom ICF Luzern. Ich habe ja niemanden gezwungen von euch, oder? Und aus welchen Gründen auch immer, habe ich gesagt, mal, da bin ich dabei. Also, ihr habt gesagt, Joel, das ist mein Hirt, mein geistlicher Leiter, oder? Das heisst, mit dem gebt ihr mir Einfluss. Und ich kann den Einfluss nehmen oder auch nicht. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen sektenähnlichen Strukturen, überhaupt nicht. Sondern ich rede darum, dass ich manchmal euch Leben sehe und sehe, hey, da gibt es vielleicht einen Punkt, den sollte man ansprechen. Oder von meinen Leitern etwas gesehen in der Leiterschaft, wo ich merke, da gibt es einen Punkt, den sollte ich ansprechen. Und das ist vielleicht der Punkt, den ich am meisten gelernt habe in meinen 16 Jahren Pastor. Ein Einfluss zu haben ist das eine, aber Einfluss zu nehmen ist auch das andere. Und ich glaube, erfolgreiche Menschen, so wie wir es auch gehört haben von Peter vor zwei Wochen, wo er gesagt hat, hat uns dort erzählt, wie oft seine Manager in dem Bankbereich, wo er gearbeitet hat, Spesen gefälscht haben. Er hat gesagt, bei mir werden keine Spesen gefälscht, sonst gibt es eine Entlassung. Oder nach einer Verwarnung. Er hat einen Einfluss gehabt und er hat einen Einfluss auch genommen. Weil er hat gesagt, Spesen fälschen, das ist einfach ein No-Go. Und auf einer gewissen Kaderebene wird Spesen gefälscht, das ist keine Frage. Oder? Dann nimmst du den Coiffeur auf Spesen, jedes Buch ist plötzlich eine Weiterbildung, oder? Und so weiter und so fort. Und er hat seinen Einfluss genommen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn Gott dir Einfluss gibt, auch Einfluss zu nehmen. Leute zu fördern, Leute freizusetzen, Leute zu ermahnen und so weiter und so fort. Das ist die Lektion 5. Der Daniel bekommt Einfluss und er nimmt Einfluss. Und dann kommt Lektion 6, und das ist noch ein spannender Punkt, oder? Der Nebukadnezar hat wieder einen Traum. Der erste Traum, ich habe euch den Inhalt gar nicht erzählt, weil es jetzt nicht zum Kern gehört, zu der Message, aber so die Aussage, der Daniel konnte an und konnte sagen, du bist ein mega Siebensiech, oder? Er hat auch gesagt, hey, ich sehe, wie du als grosser Herrscher ein anderes Weltreich zerschlagen hast und so. Das sagst du einem König noch gern. Aber jetzt hat der Nebukadnezar wieder einen Traum, er ruft wieder Daniel. Und jetzt lese ich dir vor, was Daniel jetzt muss dem König Nebukadnezar sagen. Gute Nacht um 6 Uhr. Ich hätte nicht in seiner Haut stecken. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen und du musst unter den Tieren hausen. Sag das mal an einen König, oder? Du wirst Gras fressen wie ein Rind. Gute Nacht, du. Und nass werden vom Tau. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, gut, das lässt ein bisschen offen, gell? 7 Zeiträume, was auch immer das ist, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und das ist so die Lektion 6. Gott hat Daniel gebraucht, um attraktive Wahrheiten aussprechen. Er hat sie aber auch gebraucht, um unattraktive Wahrheiten aussprechen. Und meine Lektion 6 ist, der Daniel hat auch den Mut, die unattraktive Sachen auszusprechen und anzusprechen. Und das ist eine Beobachtung, die ich mache bei Pastoren. Meine Welt ist eine Pastorenwelt, dass es gibt Pastoren, die sind sehr gut im Ermutigen, die sind sehr gut im Freisetzen, aber sobald sie etwas Unangenehmes müssen ansprechen müssen, ziehen sie sich zurück. Das ist voll mein Grundtyp. Aber man kann ja etwas lernen daraus. Und es gibt Pastoren, sie gehen eben auch in die Konflikte rein, sie sprechen auch die unangenehmen Sachen an. Und ich bin überzeugt, das ist in der Geschäftswelt nicht anders. Ich habe einfach gemerkt, es schafft auch mega Respekt, wenn Leute kommen und mal etwas ansprechen. Und ich glaube, etwas, was ich lernen musste, ist Feedback zu geben gegen oben, aber auch gegen oben. Ich habe auch vorgesagt, sie dort mal hinzugehen und sagen, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was auch einen Respekt gibt, wenn du mal zu deinem Vorgesetzten gehst und sagst, hey, du bist wirklich ein guter Vorgesetzter, bei allem Respekt, aber dieser Move, das heisst vielleicht ein bisschen anders, die Handlung habe ich nicht verstanden, kannst du mir helfen, dass ich das nachvollziehen kann, oder die Reaktion, die habe ich nicht richtig gefunden. Ich glaube, das ist etwas, was Daniel auch kann. Er spricht nicht nur das Positive an und sagt, hey, Nebuchadnezzar, ich hatte einen Traum, du wirst Weltreich Nummer 1 und so weiter. Und Nebuchadnezzar sagt, danke vielmals. Sondern jetzt hat Nebuchadnezzar einen Traum. Also er sagt ihm da erstens mal, Gott hat beschlossen, wir werden dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Du wirst unter den Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Und erst wenn sie eben Zeiträume vergangen sind, du wirklich erkennst, dass Gott grösser ist als du, weil er stolz wurde, wird die Herrschaft wieder anvertrauen. Und Demut hat er auch. Genau, bevor wir dann noch weitergehen zum siebten und letzten Prinzip, freue ich mich jetzt auf meinen Interviewgast. Ich könnte den Stuhl mal füllen bringen. Genau, herzlich willkommen und einen grossen Applaus für den Walter. Genau, Walter, mega schön bist du da. Du bist immer wirklich eins von meinen grossen Vorbilder gewesen und ich habe immer mega eine Inspirationsquelle, so im Business, oder? Und darum meine erste Frage, dass dich die Leute auch mal ein bisschen kennenlernen. Was hast denn du überhaupt geschafft in deinem Leben?
Als kleiner Bub hatte ich einen Traum. Und zwar wollte ich Chef der BBC werden. BBC war dazumal die Firma und dort, wo ich aufgewachsen bin, haben viele Leute für die BBC gearbeitet. Jetzt habe ich gewusst, okay, wenn ich das erreichen will, dann braucht es eine technische Ausbildung am besten. Und ich muss die Ärmel hinterher krempeln und gut sein geben. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe ziemlich schnell dann auch die ein oder andere Stufe in der Karriereleiter können, weiterkommen. Und habe dann aber auch gesehen, dass es noch Zusatzelemente braucht, die einem ein bisschen Schub geben können. Das ist zum Beispiel internationale Erfahrung. Das ist mir auch nicht so gelegen. Ich bin auch nicht so sprachbegabt und habe trotzdem gesehen, okay, das brauchst du. Und habe das gemacht, habe ganz spannende Erlebnisse gehabt. Und das Zweite, und das hast du auch erwähnt gehabt, ich bin immer der gewesen, der gesagt hat, okay, lass mich doch etwas anders machen. Lass mich etwas Neues machen. Und als Beispiel, nach dem Studium haben die meisten von meinen Kollegen haben sich dann mit Motoren weiterentwickelt, mit Ventilatoren oder mit Getriebe und so weiter, haben sie sich wirklich können vertiefen und sind auch begeistert gewesen. Es hat mir auch Spass gemacht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja nein, jetzt den Wirkungsgrad von einem Dieselmotor noch verbessern, okay. Und ich habe ein bisschen herumgehört und habe in einer von meiner Amerika-Reisen gesehen, dass Biotechnik am Kommen ist. Und das hat mich sofort total begeistert und ich habe gesagt, das wollte ich auch verstehen. Da gehe ich auch drin rein. Ja, und das hat einen zusätzlichen Schub gegeben. Ich hatte dann über die Jahre noch 2-3 andere Stationen und bin am Schluss hier in Luzern bei der Milch gelandet. Habe bei der Emmi dann einen Job bekommen. Und nach ein paar Jahren bei der Emmi habe ich die Emmi dann auch leiten. Ein paar Jahre. Und das hat wirklich auch mega Freude gemacht. Wir hatten coole Projekte gehabt. Zusammen mit dem DJ Bobo haben wir ja die Energy Milch, die einen oder anderen könnt ihr euch noch daran erinnern. Die haben wir lanciert und dann der Tom Lüth ist ja hier gerade noch Weltmeister geworden. Leider hat er nachher eher ein bisschen abgegeben. Aber hier mit ihm zusammen, mit dem Roger Federer zusammen, haben wir das Café Latte lanciert. Oder? Das waren echt spannende Projekte gewesen. Und ich habe mir eigentlich können vorstellen, dass ich lange jetzt bei der NMI bin und habe aber immer noch so zwei Firmen in meinem Kopf gehabt, die mich auch noch begeistert haben. Und das eine davon ist die Migros-Industrie. Tönt jetzt nicht so spektakulär, aber es ist wahrscheinlich weltweit eine der einmaligsten Firmen, weil sie mehr als 30'000 verschiedene Produkte produziert. Also vom Servola bis zur Kosmetik oder vom Gipfeli bis zum Waschmittel. Und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Und dann habe ich effektiv einmal ein Telefon bekommen und gesagt, könntest du dir vorstellen, das zu übernehmen? Und ja, weil ich mich irgendwo schon im Hinterkopf mit dem beschäftigen hatte und vielleicht nicht das ganze Leben noch Milch machen wollte, habe ich dann zugesagt, habe das 12 Jahre gemacht und habe jetzt vor 1,5 Jahren ein operatives Geschäft abgegeben. Ich bin immer noch in der Stiftung der Migros und mache jetzt das, was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Das ist das Know-how, das Wissen, das ich habe, jetzt an die nächsten Generationen zu übergeben. Dann habe ich ein Enkel bekommen. Geniesse natürlich in vollen Zügen unseren Matteo. Und warum ich auch jetzt natürlich hier oben stehe, ich will unbedingt einen Beitrag leisten, dass wir Christen dort, wo wir aktiv sind, einen positiven Impact haben. Oder einfach auch ein Vorbild sind, dass wir Leuchttürme sind. Und das motiviert mich total. Und ich finde es cool, dass du die Initiative lanciert hast.
Genau, danke vielmals, seit du da ins ICF gekommen bist, das ist vielleicht etwa so 8 Jahre her oder so, ja. Oder? Habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich in Coop gepostet habe. also wir sind schon mehrheitlich in die Migros gegangen, aber immer in Coop, habe ich gedacht, hoffentlich sehe ich den Walter nicht, oder? genau.
Ja, genau.
aber meine Frau ist auch ein Migros-Kind, darum bin ich da eigentlich safe gewesen, mehr oder weniger. Genau, jetzt haben wir vorhin über Begabungen geredet, wir haben auch gesagt, gewisse Sachen erarbeitest, gewisse Sachen sind dir auch gegeben. Ja. Und was würdest du sagen, sind so deine Hauptbegabungen?
Also sicher habe ich viele Begabungen bekommen und für das bin ich extrem dankbar. Vielleicht hat man sich aus dem Lebenslauf heraus können nachvollziehen. Ich habe sicher einen enormen Leistungswillen und habe aber auch die Fähigkeit bekommen, die Leistung über eine lange Zeit auf höherem Niveau können zu bringen. Ein zweites, und das ist wirklich natürlich Kern von dem, wo ich auch immer wieder begeistert bin, das ist einfach das Neue. Und du hast es auch erwähnt, das Neue nützt nichts, wenn du es nicht ausprobierst, wenn du es anwendest. Und ich hatte wirklich immer den Mut gehabt, einfach etwas in diesem neuen Bereich zu wagen, Schritte zu machen, auch gegen recht grosse Widerstände natürlich. Das kommt dann auch. Und sicher im Führungsbereich glaube ich halt an die Kraft der Teams. Und dort habe ich immer probiert, so Teams zusammenzustellen, die sich gut ergänzen, die sich motivieren, die sich pushen. Und das ist mir, glaube ich, recht gut gelungen.
Habe ich auch das Gefühl, ja, so wie ich das von außen kann beurteilen. Genau, und jetzt haben wir vorhin den Punkt noch gehabt, die eine Lektion, wie du schon angesprochen hast, Daniel macht einen mutigen Schritt. Und kannst du uns da vielleicht irgendein Beispiel geben von deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, jetzt bin ich so richtig mutig gewesen und es hat sich gelohnt?
Ja, es braucht wirklich, ich glaube, für alle von euch immer solche Schritte, aber da kommt mir sicher mein Schwiegervater in den Sinn. Und der hat mich immer gefragt, ja, was machst du jetzt nach dem Studium, was hast du für Ideen und so. Und da habe ich ihm eigentlich so ein bisschen gesagt, ja, wie klassisch, wenn du ein Ingenieurstudium hast, ja, ich gehe da in die Technik hin und mache das und das. Sagt er, oh, komm du. Wenn du weiterkommen willst, dann musst du im Verkauf. Weil dort spürst du, was die Kälte vom März ist. Und ich, oh nein, du, jetzt wegen dem habe ich jetzt sicher kein Studium gemacht, dass ich irgendwo der Verkäufer bin und der Klinkenputzer. Und habe mich dann neben technischen Stellen habe ich mich dann auch auf so Verkaufsstellen beworben. Und wie es halt der Zufall will oder eben nicht will, im Verkauf, im Zusammenhang mit der Biotechnik, war halt eine Stelle frei gewesen und ich habe dann die genommen. Habe gegen mein Innerste, auch mein Naturell eigentlich, habe ich den Schritt gewagt und muss meinem Schwiegervater recht geben. Man lernt wirklich, was der Markt bedeutet. Aber die Belohnung am Schluss, oder? Du fragst nach der Belohnung. Die Belohnung war, dass ich verstanden habe, was Kundenorientierung ist. Weil ohne Kunden keine Unternehmung, da funktioniert ja gar nichts. Und echte Kundenorientierung. Und das war eine mega Belohnung, die das ganze Leben dann irgendwie mich beführt hat, auch immer den Fokus zu behalten.
Das ist ja nachher auch, glaube ich, bei der Migros ein wichtiger Punkt, dass du das Industriedepartement geleitet hast. Und die Frage ist immer, was machst du, dass es dann der Endverbraucher auch kauft, oder? Genau. Und das hast du heute gelernt, oder? Ja, mega cool. Jetzt haben wir ja viel geredet von Daniel über die Prinzipien. Ich finde es ja mega eindrücklich, wie der Mann seine Prinzipien durchgezogen hat. Und welche Prinzipien sind dir wichtig? Und hast du auch einen Moment gehabt in deinem Geschäftsleben, wo es gedroht hat, dass du die über Bord geworfen hättest?
Also meine Prinzipien sind ganz klar basierend auf der Bibel. Und dort drin gibt es für mich wie so zwei Kategorien. Das eine sind Gebote. Das gibt mir so den inneren Kompass, den moralischen Kompass. Also nicht stehlen, nicht lügen, etc. etc. Aber was natürlich noch viel, viel spannender ist, ist die Schatztruhe der Weisheiten, die da drin sind. Und das gibt mir irgendwo die Gestaltungsleitlinie von meinem Leben. Also beispielsweise, du solltest zuerst säen, bevor du ernten kannst. Das ist bei der Pflanze ja noch easy zu verstehen. Aber wenn es dann zu Beziehungen geht, beispielsweise, dann vergessen das viele Leute. Mhm. Und so gibt es hunderte von ganz coolen Weisheiten in der Bibel, die einem, wenn man sich mit dem beschäftigt, auch über das Leben hinein auch auftun. Jetzt zu deiner Frage. Ja, natürlich gibt es so Momente. Und ein ganz krasser Moment war der, wo es um die Stelle und die Leitung gegangen ist von der Emmi. Ich habe ein paar Jahre in der Emmi geschafft und nachher hat es ein normales Auswahlverfahren mit externen und internen, ein riesiger Prozess, ein langer Prozess. Und ich hatte natürlich Vorteil, weil ich ein Interner war. Und am Schluss sind wir noch das Zweite gewesen. Zu einem Schlussinterview, das auch sehr persönlich geworden ist. Und dort war so die drittletzte Frage an mich: Ja, was machen Sie so am Sonntag? Komische Frage. Ja, dann habe ich Familie und ich bin Familienmensch und wir können spörteln und so. Und habe mir eigentlich nicht so viel dabei gedacht. Ich habe eigentlich gesagt, ich gehe nicht killen oder so. Dann die zweitletzte Frage war, okay, was sind denn Ihre Werte? Und ich hätte jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe, hätte ich ja dort können sagen, aber ich habe wie Panik bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die schauen mich nachher so als Frömmler an. Und das ist ein Killerkriterium. Und ich habe irgendwie schon meinen Traum, oder? Jetzt sind wir wieder Chef von einer grossen Firma, BBC, den habe ich irgendwie schon gesehen, davon fliegen. Ich habe dann gesagt, das, was sie haben wollen hören, so ein bisschen die humanistischen Sachen, Toleranz, Respekt und das haben die alles gut gefunden. Aber ich habe gemerkt, wie innerlich verbricht etwas bei mir. Und die allerletzte Frage, ich glaube es nicht, das war wirklich eine Killerfrage, haben sie gesagt, okay, was liegt auf ihrem Nachttisch? Es sagt ja noch viel aus, oder, über einen Menschen. Und bei mir ist die Bibel auf dem Nachttisch. Und jetzt bin ich wirklich in einem Dilemma drin. Sage ich das jetzt und beerdige eigentlich meinen Traum, oder stehe ich zu Gott? Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt meine echt persönliche Chance, zu Gott zu stehen und ihn über alles hineinzusetzen. Und habe eigentlich den Job für mich innerlich gestrichen und habe gesagt, okay, jawohl, die Bibel ist es. Und es hat eine coole Diskussion gegeben und das Resultat kennt ihr, ich bin der gleiche Chemiechef geworden. Oder eben wahrscheinlich wegen dem. Und das war aber sehr auf der Kippe. Und es bewahrheitet sich aber, dass wenn wir zu Gott stehen, dass er dann schlussendlich auch zu uns steht.
Yes, ja. Wow. Mega, mega stark, ja. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich habe nur den Schluss gekannt von dieser Geschichte mit der Bibel, aber ich habe nicht gewusst, dass es so dreifach aufgebaut worden ist, oder? Bis dann am Schluss so im Clinch war, weil jede Frage ist noch ein Level tiefer gegangen. Respekt, wirklich. Ja, meine letzte Frage ist jetzt noch, der Peter hat es schon erzählt, vor zwei Wochen, aber ich möchte es gerne noch erneuern. Ich habe eben dich und den Peter, jetzt ist Claudia noch dazu gekommen, die eben nächstes Sonntag das Intro gibt, und auch Telina, deine Frau, die uns hier unterstützt in diesem Ministry, habe ich gefragt, ob wir jetzt so ein Ministry aufbauen können, das unsere Leute im Arbeitsalltag unterstützt. Und ja, erzähl uns doch, um was geht es eigentlich bei diesem Ministry?
Also du hast es schon mal vor zwei Wochen gesagt, was eigentlich, um was es geht. Und ich habe es jetzt in meiner ersten Antwort probiert, ein bisschen aufzuzeigen. Die Vision müsste doch sein, dass dort, wo wir sind, dass wir den Unterschied machen. Und zwar einen positiven und wirksamen Unterschied. Und ich glaube, das ist das Ziel, dass wir uns gegenseitig befähigen, dass wir das können werden können. Und da braucht es wahrscheinlich eben zwei Elemente, wahrscheinlich ergänzend und vielleicht auch von der Lebensphase abhängig. Das eine ist, dass wir einander helfen, unterstützen, bei ganz einfachen Themen, Bewerbungen, bei einem Problem am Arbeitsplatz oder wie lebe ich das Christsein am Arbeitsplatz, bis zu vielleicht ein bisschen schwierigeren Themen, wo man dann auch persönlich sich muss engagieren, Mobbingfall, was weiß ich. Also so ein bisschen der Unterstützende, der Helfende. Und daneben braucht es aber den Motivierenden oder den Inspirierenden. Und da glaube ich halt, das machen wir noch ein bisschen zu wenig. Mhm. Also wir sollten doch miteinander gute Beispiele anschauen. Wir sollten vielleicht Start-ups anschauen, die coole Ideen haben, eine Firma, die sich vielleicht soziale Innovationen bringt, lebt. Vielleicht machen wir einen Workshop zu einem coolen Thema. So, oder? Also ein bisschen supporten und zu befähigen. Und wie wollen wir jetzt das machen? Oder? Das ist natürlich am Schluss immer wieder Ideen haben viele. Mhm. Kommt es zum Fliegen, ja oder nein? Es kommt nur zum Fliegen, wenn wir alle miteinander an das Thema glauben und das wollen für sie bringen. Mhm. Und da gibt es auch wieder zwei Elemente. Das eine, ihr kommt jetzt mit euren Themen. Oder? Das Gefäß ist noch nicht voll designt. Wir haben gewisse Grundideen. Ich bringe eure Themen, dann wissen wir etwa, wie wir das Gefäß bauen müssen, was wir für Kompetenzen da drin hineinbringen. Und das andere ist, du bringst dich selber ein mit deiner Kompetenz. Oder jeder von uns hat Kompetenzen, Talent. Und das ist jetzt genau so, es sind so Bereiche, wo du einfach mit deinen Themen, mit deinen Erfahrungen kannst sagen, vielleicht braucht es nicht gerade am Anfang, oder? Aber vielleicht in einem speziellen Fall sagst du, ich bin ready, ich habe etwa den und den Lebenslauf, die und die Kompetenzen, wenn ihr mich braucht, wäre ich da. Und es sollte so wie eine Bewegung geben, wo alle irgendwo ein Teil sind, mal als Hilfeempfänger, als Pusher und mal jemand, der etwas eingibt. Und dann kommt sie so ein bisschen das Vibrierende rüber, oder ein bisschen das Pulsierende. Das würde mir sehr gut gefallen.
Mega cool. Also hey, der Walter ist heute noch da. Oder auch ich. Kommt doch auf uns zu, wenn ihr da denkt, hey, ich hätte ein Thema, oder das interessiert mich, oder ich wünsche mal ein Gespräch, oder da könnte ich mitgestalten. Weil das ist wirklich ein Traum, den wir beide haben, auch der Peter, das ganze Team, dass wir einen Top-Job machen können. Genau. Im Rahmen von der Möglichkeit, wie er unserem Arbeitsplatz. Genau. Danke vielmals, danke. Walter. Danke. Der Walter hat ganz ehrlich erzählt, wie sein Prinzip zu Gott stehen fast über den Haufen geworfen wäre. Und mit dem möchte ich auch noch abschliessen. Am Daniel, sein Leben nimmt ja fast eine sehr tragische Wende. Er hat so viel Erfolg, weil er eben durch seine Prinzipien wächst, dass die Leute, die mit ihm unterwegs sind, eifersüchtig werden. Und sie wüssten, der Daniel hat eine Schwäche aus ihren Augen. Er betet immer. Und zwar nicht zu den Göttern von Babylon, sondern zu seinem Gott vom Volk Israel. Und dann gehen sie zum König an und sagen, hey, lieber Nebukadnezar, wie wäre, oder nicht Nebukadnezar, das war ein anderer König schon, wie wäre, wenn wir ein Gesetz würden, dass man nur dich anbeten und jeder, der einen anderen anbetet, wird in die Löwengrube geworfen, oder? Also das ist so die Zukunft, die auf dich wartet, oder? Wenn du einen anderen Gott anbetest. Und der König hat das super gefunden, ist wahrscheinlich auch sehr entstolt, nur mich anbeten, wieso auch nicht, das klingt gut und das machen wir doch mit der Löwengrube, dann die auch ein bisschen Nahrung zwischendrin, oder? Und es ist interessant, das Edikt wird dann erlassen. Und dann Daniel 6, Vers 11, der Mann von den Prinzipien. Als Daniel davon erfuhr, was macht er jetzt als erstes? Ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniet er nieder, betet zu seinem Gott und dankt ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Also er musste nicht mal überlegen. Oder hätte nicht lange überlegen. Der Mann hat gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Im Angesicht der Leute ist er gegangen, die Fenster offen gelassen, hat sie nicht geschlossen, ist auf die Knie und hat gebetet. Was ist passiert? Wir haben ihn verwünscht, wir haben ihn beobachtet und wir haben ihn in die Löwengrube gerührt. Also Daniel war parat. Sein ganzer, auch zukünftiger Erfolg, seine ganze Stellung, sein ganzes Leben hinzugeben. Weil er gesagt hat, wenn die Wahl ist, Prinzipien oder Erfolg, weltlicher Erfolg, sage ich jetzt mal, ist es klar, ich gehe immer für Prinzipien. Und ich meine, das war seine Zukunft. Die Löwengrube, oder? Und dort ist er auch reingerührt worden, hat dann überlebt, weil die Engel ihnen das Maul verschlossen haben. Aber das hat er vorher auch noch nicht gewusst, nehme ich an. Aber er hat einfach gesagt, hey, ich habe an diesen Prinzipien fest. Und das ist so mein Wunsch zum Schluss von dieser Message, dass wir wirklich nochmal einfach Gott sagen, hey, wir heben an dir fest, wir stehen zu dir, so gut es geht, in all diesen Kämpfen, die Walter uns vorhin erzählt hat, die du kennst, die ich kenne. Aber wir möchten die Prinzipien, an diesen Prinzipien festheben. Selbst wenn das unsere Zukunft wäre, schon interessant, von den ersten Christen ist es dann auch die Zukunft gewesen. Sie sind zum Teil von den Leuten auch verspissen worden. Daniel hat es überlebt, aber sie sind dann verspissen worden, weil sie zu Jesus gestanden sind. Genau, jetzt musst du, genau, der Lorin jetzt, ist noch herzig, gell? Aber für Daniel war es ja nicht so romantisch. Und das ist so mein Schlusswunsch, dass wir einfach an diesen Geboten, an diesen Prinzipien festhalten und sagen, von denen weichen wir nicht aus, selbst wenn das uns drohen würde. Komm, wir stehen doch noch auf miteinander. Und ich bete und dann gehen wir noch mal rein in den zweiten Teil vom Worship. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gesetzt hast, unsere Arbeitsplätze. Und ich habe schon für 2 Wochen für das gebetet. Ich bitte auch heute, dass wir gerne arbeiten dürfen, dass wir ein Arbeitsumfeld haben, das uns motiviert, wo wir Freude haben und wo wir eben so Leuchttürme sein können, wie es der Walter gesagt hat, wo wir so einen Unterschied machen für dich. Aber du hast uns auch Prinzipien gegeben und manchmal speist sich das vielleicht ein Stück weit mit dem, was die Welt will hören oder was ihre Werte sind. Und ich bitte dich, dass es, wenn es so darauf ankommt, so der Kampf, Nachfolge von dir, gehorsam zu dir, gegen eben, was wollen die anderen hören und so die Anpassung, dass wir dann einfach Daniel-Menschen sein dürfen, die einfach sagen, Lügen kommt für uns nicht in Frage, Stellen kommt nicht in Frage, und zwar in all den abgeschwächten Formen, die es auch gibt oder was auch immer, dass wir einfach die Prinzipien durchziehen und dass wir da wirklich lernen vom Walter, aber dass wir vor allem lernen von der Bibel, von Daniel, von dem Mann Gottes, der so viel Erfolg hatte in seinem Leben, unter 4 Königen gedient hat und wichtige Stellungen hatte, und teilweise sogar die 2 Töchter im ganzen Reich gesagt hat, Gebet lohne ich mir nicht nehmen und ich tue nicht mal die Fenster schliessen, sondern ich lasse zu, weil es ist ein Prinzip und das Prinzip ist mir wichtiger als alles andere, weil ich bin allererst ein Diener von dir. Und ich bitte dich, dass wir das mitnehmen dürfen, an unsere Arbeitsstelle zu sagen, dort machen wir nie einen Kompromiss. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft und den Mut gibst dazu. Ich bitte dich für Erfolg, dass wir wirklich erfolgreich arbeiten, dass du uns auch die Wege zeigst, wo wir die mutigen Schritte machen, was ist dran Und ich bitte dich auch für das Ministry, das wir hier gründen, dass es richtig zum Fliegen kommen darf, dass wir einander unterstützen in dem Ort, wo wir am meisten Zeit verbringen oder eines der meisten Zeiten, nämlich an unserem Arbeitsplatz. Amen.